Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Mein Name ist Chris und ich hoste zusammen mit Cleo Danke für nichts.
In dieser Folge sprechen wir mit Ras über Ballroom und Ballroom Community in Leipzig. Wie können wir uns die Community vorstellen? Welche Räume gestalten und welchen Herausforderungen begegnen sie? Welche Rolle spielt Rassismus, wenn es darum geht, in Leipzig aktiv zu sein? Welche Unterschiede gibt es in Ballroom Communities zwischen Ost- und Westdeutschland?
Bevor wir in das Gespräch mit Ras starten, hat Ras uns beschrieben, was unter Ballroom verstanden werden kann. Ballroom ist traditionell ein Ort, gestaltet und besetzt von rassisierten, vor allem schwarzen, queeren, trans Menschen. Es ist eine Gegenkultur, die seit Jahrzehnten Innovation in Mode, Modeling und Tanz hervorgebracht hat. Zuletzt auch für einiges in Internet-Lingo verantwortlich ist. Stichwort Clock it, Slay, Spill the Tea, Surf und viele Ausdrücke mehr. Entstanden ist alles auf Balls, die Hauptevents der Ballroom-Kultur, in denen in verschiedenen Kategorien gegeneinander angetreten wird. Mehr als das ist Ballroom eine Community, ein Zufluchtsort, ein Zuhause, eine Wahlfamilie.
Welche Erfahrungen Member der Ballroom-Community in Leipzig machen und welchen Weg Ras eingeschlagen hat, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Viel Spaß beim Zuhören.
Schön, dass du da bist, Ras. Herzlich willkommen. Richtig toll, dass du da bist und wir heute mit dir über die Ballroom-Community sprechen und vor allem auch die Ballroom-Community in Leipzig. Wie geht's dir heute? Magst du dich kurz vorstellen? Wie war dein Tag bisher? Wie bist du gerade hier?
Ja, gerne. Mein Name ist Ras. Ich benutze keine Pronomen, also it's Ras all the way, all the time. Ich habe heute einen sehr langen Tag gehabt. Ich bin sehr müde, sehr wenig geschlafen. Dementsprechend vielleicht auch ein bisschen lethargische Stimme heute. Aber ansonsten bin ich sehr froh über den Sommer. Es gibt mir sehr viel Energie. Und Sommer ist auch immer High Season for Ballroom, was gut und schlecht ist. Because like it's ball after ball häufig. Ein bisschen viel.
Heißt es auch, du bist gerade busy in der Hinsicht?
Ich muss sagen, dieses Jahr ist mein ballärmstes Jahr, seitdem ich angefangen habe, auf Balls zu gehen. Also ich würde sagen, also mein ersten Balls war 2021 und ich war jetzt dieses Jahr noch auf gar keinem Ball, abgesehen jetzt von der einen Function hier in Leipzig im Februar. Einen Ball wollte ich besuchen, hat dann doch nicht funktioniert. Also ja, also es fängt dann, wenn erst jetzt an, also jetzt im Mitte Juni eventuell, also habe ich vor, nach Hannover auf einen Ball zu gehen.
Wir wollen heute erstmal am Anfang unseres Gesprächs ein bisschen gucken, ah ja, Ballroom-Community, woher kommt die eigentlich? What is Ballroom? Was sind die Ursprünge? Und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen. Was sind die Ursprünge von Ballroom? Was ist so die Geschichte?
Yes. Ich glaube, jede Person, die das gefragt wird, sagt eigentlich am Anfang immer so diesen generischen Satz. So, Ballroom ist eine Kultur aus New York City, spezifisch aus Harlem, sich Ende der 60er Jahre so gebildet, so wie wir sie heute kennen. Und zentriert und wurde auch geformt von schwarzen und Latinx-Transfrauen. Auch wenn sie sich früher vielleicht nicht unbedingt als Transfrauen beschrieben haben, ist das so das Verständnis, das wir heute haben. Das ist auch eine sehr akkurate Beschreibung, aber ich glaube, ich mag das auch gerne mal zu versuchen, vielleicht in anderen Worten das nochmal zu rekapitulieren. Also ich habe mir auch gemeint, es ist Ende der 60er ist Ballroom entstanden, so wie wir es heute kennen. Und was ich damit meine, ist so ein prägnanter Punkt im Ballroom sind die Houses oder die House Structure. Ballroom hat sich ja auch herausgebildet aus schon einer bestehenden Ballculture, die man halt auch schon zurückdatieren kann. Das 19. Jahrhundert oder mainly auch so Ende 19. Jahrhundert, wo es auch da schon Balls gab, also auch von der breiteren schwarzen Community, tatsächlich auch nicht unbedingt queer, wo halt aber dort auch schon sich maskiert wurde, mit Geschlecht gespielt wurde, natürlich Queerness schon auch ein Teil war, verhandelt wurde. Dorothy Swan ist da ein großer Name, der immer, also der fällt. Balls haben weiter stattgefunden, natürlich auch so in den 1920er Renaissance, Harlem Renaissance. Und nach gab es ja auch Drag Balls oder Drag Pageants, wo eben auch schon dieses Prinzip ist von so wegen up in drag, also halt in Drag zu sein und in Schönheitskategorien anzutreten, also besonders eben auch Face, also Beauty Face, also so ganz klassisch so Make-up. Und da gibt es halt einen Schlüsselmoment, wo Crystal LaBeija, Teilnehmerin solcher Drag-Pageants, zunehmend gemerkt hat, dass sie, aber auch andere Women of Color, Person of Color, dort nicht gewonnen haben, obwohl das verdient gewesen wäre. Also es war einfach irgendwie unmöglich, den ersten Platz zu besetzen. Und es war, ganz klar, für sie auch ganz klar, das liegt halt am Rassismus bei diesen Drag-Pageants. Und Crystal LaBeija hat dann eben auch das erste Haus kreiert, das House of LaBeija, und wird eben so als the grandmother, the mother of the mothers of Ballroom halt deshalb auch anerkannt, weil sie eben dieses Haus, also weil sie diese House Structure mit erfunden hat. Und Houses kann man so sehen als Refuge, also so als Zufluchtsort, eben in dem Kreativität ausgelebt werden kann, aber früher vielleicht nochmal wichtiger, würde ich sagen, eben auch als Zufluchtsort vor so der Gesellschaft, also sei es jetzt so vor der biologischen Familie, eine andere Familienstruktur zu haben, einen anderen Ort, wo man einfach Unterstützung findet und gleichzeitig aber auch einen Ort eben, um so Wissensaustausch zu betreiben, also sei es jetzt so zu den Ballroom-Kategorien, zu so künstlerischen Praktiken, oder eben auch zu anderen Formen von Wissen, die eben gerade in der marginalisierten Community wichtig sind. Also so, keine Ahnung, welche Straße ist safe? Wo kriege ich das oder das her? Also vielleicht auch gerade früher, wenn es um Transition ging, so wo kriege ich das oder das her, was ich jetzt beim Arzt vielleicht gar nicht auf offiziellen Wegen bekomme. Also diese ganzen Underground, Alternative Orte und Ressourcen und Wissen, ja, unter die Leute zu bekommen oder sie zu teilen.
Ja, und du hast jetzt auch gerade schon, also du hast schon auch von Balls gesprochen und vorhin, als du meintest so, wie war eigentlich dein Jahr bisher, hast du auch von Functions gesprochen. Ich habe mich gefragt, du hast jetzt irgendwie Houses benannt. Genau, kannst du noch was sagen? Was ist der Unterschied zwischen einem Ball und einer Function? Was sind das irgendwie für Events, auch vielleicht historisch? Gab es auch schon früher Functions? Ist es irgendwie eher eine neuere Entwicklung? Wie sieht es damit aus?
Im Prinzip, Function ist ja einfach nur das englische Wort für ein Event oder eine Zusammenkunft. Also ich glaube, Function, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt eine wirklich 1:1 deutsche Übersetzung gibt, aber es ist irgendwie eine Art Event-Zusammenkunft, die irgendwie rituell ist, also die irgendwie feste Marker hat, was das ausmacht. Ansonsten ja, spricht man halt vor allem von Balls. Und in der Ballroom-Szene kann man da vor allem von zwei Arten von Balls unterscheiden oder zwei Szenen unterscheiden, die Kiki-Szene und die Major-Szene. Und die Major-Szene ist die älteste Szene, also es ist quasi die, die es von Anfang an gab. Also es gab, also von Anfang an haben Balls schon Ballroom ausgemacht. Also auch da, Crystal LaBeija hat schon den ersten Ball veranstaltet. Wie gesagt, auch so in der Tradition von generell schon Balls, die jetzt da existierten. Also ich habe ja auch schon gemeint mit so Pageantry. Das heißt, Balls waren schon immer da. Es hat sich nur verändert, was auf diesen Balls passiert. Und ich weiß jetzt schon, Major-Szene war am Anfang da und erst so in den Ende 90er, Anfang 2000er hat sich die Kiki-Szene gebildet. Und Kiki-Szene, das Wort Kiki, like to Kai Kai, to Kiki, heißt ja auch einfach so having fun with each other, playing around. Und die Kiki-Szene wurde halt explizit auch für die jüngere Generation gegründet, gerade auch aus so Jugendzentren heraus. Also es war ein extra Angebot für junge Menschen, weil eben gemerkt wurde, okay, Balls finden nachts statt. Das ist gar nicht safe für irgendwie 12-Jährige oder sonstige minderjährigen Personen da teilzunehmen. Die Jugend hat nochmal ganz andere Bedürfnisse. Also Gigi-Szene waren auch so wirklich auch Sozialarbeiter mit unterwegs. Es ging auch viel um Aufklärung über also STIs, also sexuell übertragbare Krankheiten. Es ging wirklich auch darum, wie kriegen wir die Jugend auch, ich weiß nicht, auch in Bildung rein, in, wie können sie ihre Zukunft gestalten, wie können wir sie an Ressourcen anschließen. Also es war auch schon alles mit der Kiki-Szene mitgedacht gewesen. Und heutzutage, glaube ich, gerade in New York City ist es noch eher auch der Fall. Und Ballroom ist ja mittlerweile einfach ein Global Phenomenon, also ein globales Phänomen, was auf jedem Kontinent vertreten ist. Und es gibt auch teilweise wieder Ansätze, das in diesen Spirit zurückzubringen. Also auch in Deutschland gibt es ja auch beispielsweise Berlin Ballroom Pier heißt das Projekt aktuell, wo eben auch andere Angebote da sind, also wie auch Coworking oder irgendwelche Job-Opportunities zu bilden. Ja, aber so far so good ist die Kiki-Szene halt für die jungen Menschen, aber auch vielleicht für die ältere Generation oder Menschen, die schon in der Major-Szene Fuß gefasst haben, um nochmal neue Kategorien auszuprobieren. So einfach ein Playroom, also einfach ein Ausprobierraum, ein spielerischerer Raum. So.
Du hast gerade schon gesagt, was in Berlin zum Teil los ist oder für Angebote gibt. Und ich habe mich gefragt, ob du was dazu sagen kannst, wie Ballroom in Leipzig Fuß gefasst hat.
Also wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt.
We do.
Dann würde ich anfangen, so 2017, 18. Da war ich selbst noch nicht hier. Da hatte Phoenix einen Workshop organisiert, beziehungsweise noch eine andere Person, ein Tänzer hier aus Leipzig. Ein Voguing-Workshop war das. Ich glaube, mit Zoe aus Düsseldorf, I think. Also auch eine der also erste Generation deutsche Ballroom. Und dann waren da eben Leute, die beim Workshop waren und die haben dann eben sich so gedacht, wollen wir das nicht weiterführen? Also wir haben irgendwie weiter Lust auf Voguing. Und aus dieser Gruppe aus diesem Workshop hat Phoenix dann eben so eine Session Group kreiert und Leute haben sich mehr oder weniger regelmäßig getroffen zum Trainieren. Und das ging dann ein bisschen eine Weile so weiter. Und dann kam 2019 im Herbst ich und eine weitere Person nach Leipzig, Ari aus Berlin. Und es gab hier in Leipzig dann das Projekt Future V, was es in Berlin auch schon gab, was eben die Zielgruppe hat von queeren Geflüchteten beziehungsweise queere VIPOC, queere rassifizierte Personen. Und da halt einfach eine Session. Da gab es hier eine Zäsur durch die Pandemie. Das ist jetzt auch so, was mein Ballroom-Journey ausmacht, dass ich halt eben 2019 eben angefangen habe, so zu trainieren oder wirklich auch mit Ari dann eben auch das erste Mal eine Person zu haben, die wirklich auch Teil von Ballroom ist. Also ich kannte Ballroom schon länger, aber hatte halt keinen Zugang dazu. Ich kannte keine Menschen, ich wusste nicht, wo kriege ich die Infos, wo gibt es Balls oder sowas. In Hannover, wo ich dann gewohnt habe, gab es zu der Zeit auch noch keine Community und keine Veranstaltungen. So ja, aber deswegen hat Corona da mir einen Strich durch die Rechnung gemacht oder auch Leipzig einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir hatten den ersten Ball eigentlich schon im März 2020 geplant und das war dann wirklich gerade, wo die ersten Auflagen kam oder wo man schon gemerkt hat, okay, die Pandemie ist jetzt doch ernster zu nehmen und da haben wir wirklich so eine Woche, zwei Wochen vorher den Ball gecancelt. Ja, und dann ein großer Meilenstein, der actually erste Ball in Leipzig war dann 2021 im Juni, so das Highlight von unserem Festival, was wir das in dem Jahr veranstaltet haben. Also was sich jetzt schon abzeichnet jetzt, es war ein langer Prozess. Also es war jetzt nicht so, okay, wir haben jetzt irgendwie ein Angebot in der Stadt gemacht, wie so eine Session und dann ist es einfach angelaufen, sondern es war viele Veranstaltungen, viele Sachen wurden ausprobiert, so unterschiedliche Session-Formate. Was es, glaube ich, schon so richtig zum Rollen gebracht hat, sind halt, glaube ich, schon Veranstaltungen, also einfach Balls zu machen, wo Menschen halt mitgezogen werden, wo Menschen auch erstmal verstehen, was Ballroom ist. Weil ich muss auch sagen, obwohl ich 2 Jahre dann ja schon trainiert habe, mich mit Ballroom auseinandergesetzt habe, habe ich erst so richtig verstanden, was das ist, sobald ich auf Balls gewesen bin. Und deswegen, ja, hat es dann schon auch was gebracht, dass dann auch 2023 nochmal so eine Ball-Serie hier in Leipzig gab und dann seit 2024 ja auch die monatliche Friday Function. Also genau, Balls haben das dann nochmal wirklich befeuert.
Du hast jetzt auch gerade schon erzählt, dass du dann so, auch so, als du nach Leipzig gekommen bist, angefangen hast zu trainieren und ich habe mich gefragt, welche Categories hast du angefangen zu trainieren oder auch vielleicht nochmal so allgemeiner, welche Kategorien gibt es so insgesamt? Vielleicht kannst du nicht alle genau erklären, weil ich glaube, das dauert wahrscheinlich ultra lange. Aber so vielleicht für so einen Überblick und so einen Einblick, was da auch deine eigene Verbundenheit zu Kategorien bedeutet oder ist.
Ja, wir können ja auch mal das chronologisch auffahren. Mhm. Zu Beginn waren es die Beauty-Categories, besonders eben Face. Genau, Beauty-Categories wäre Face und so ist die Body. Also wo es einfach darum geht, den Körper, das Gesicht so zu präsentieren im richtigen Licht. Like to serve, kommen wir auch wieder mit Ballroom-Lingo, like serving face, serving body. It's about having face and having body, but it's also about knowing how to show it off. Also es geht darum, dass man halt schon auch irgendwie einen schönen Körper oder Gesicht hat. Das kann man auch normativ sehen oder eben auch nicht. Also jetzt bei Face auf jeden Fall. Bei Body gibt es dann halt doch auch so Kategorien wie irgendwie Big and Beautiful oder so. Also wo dann auch fette Körper zelebriert werden. Aber ansonsten sind diese Kategorien, Beauty-Kategorien, schon auch da so ein Ding von so, okay, wir sind mindestens genauso schön wie die Models, die es halt schaffen, die in den Zeitschriften auf den Laufstiegen laufen. Und wir werden aber nicht engagiert. Und jetzt haben wir unseren eigenen Space, um uns das auch zu geben. Und dementsprechend sind das schon auch einfach sehr schöne Leute. Also Menschen, die halt wirklich auch Models sind oder sein könnten, also heutzutage auch sind, auf jeden Fall. Also heutzutage sage ich, weil die Zugänge dann ja doch nochmal andere sind als früher und dann man ja schon auch Trans-Models hat oder auch mehr schwarze Models oder andere Minderheiten oder marginalisierte Menschen und Identitäten. Genau, das ist dann Beauty. Eine der ersten Kategorien wäre auch Realness, die Realness-Categories. Bei Ballroom geht es sehr viel um Passing und um Überleben, also Survival. Dementsprechend ist Realness eben auch eine Kategorie, wo es um Blending geht. Also sich quasi in die Gesellschaft einblenden zu können. Also Realness-Categories gibt es für Transpersonen, aber auch für Butch-Queens, also für schwule, schwarze Männer. Oder schwule Männer und auch für Drag. Und da geht es halt einfach immer darum, als Cis-Person sich zu präsentieren oder eben als heterosexuelle Person. Das Einzige, was ein bisschen rausfällt, ist Butch-Realness. Also es ist die Realness-Category für sehr maskuline Frauen oder sehr maskuline Lesben vor allem. Wo es dann eher darum geht, als Cis-Mann zu passen, also einfach so sehr männlich zu sein. Und daraus hat sich aber auch Trans-Man-Realness entwickelt. Also dann Trans-Man, diese Identität oder auch das Wort ist dann nochmal deutlich später erst in Ballroom gekommen. Also es war früher dann immer eher Butch, mit Butch betitelt. Ihr seht schon, ich könnte über jede Kategorie einen ganzen Podcast machen. Also, like, what do you mean? Das waren jetzt erstmal zwei Kategorien oder zwei Oberkategorien. Ich hätte ja nochmal über alle Unterkategorien in diesen Kategorien auch nochmal sprechen können, weil wir haben einmal The Craft, also wir haben einmal die Oberkategorie, wie die Beauty oder Realness. Und dann haben wir aber noch das alles aufgedröselt auf verschiedene Geschlechtspräsentation oder wirklich auch verschiedene Geschlechter und dann da auch nochmal auf verschiedene vielleicht Körpertypen oder bei Realness gibt es dann auch irgendwie so wie Thug Realness oder Schoolboy und Schoolgirl Realness, also da auch nochmal, ja, Environments, also unterschiedliche Lebensräume oder Umwelt sich da nochmal darzustellen oder nicht nur darzustellen, also so seine Lebensrealität eigentlich zu zeigen. Also es geht eigentlich gerade eben nicht darum, irgendwas zu performen bei Realness. You have to be real. Like, you have to live through this. Ja. Wollte ich noch mehr Kategorien hören? Ich meine, I can do it. It's a lot. Like, it's a lot. Ich meine, ich bin jetzt nicht mal bei der Kategorie angekommen, die jetzt wahrscheinlich die meisten Menschen kennen. Das wäre Voguing.
That's okay.
Ja. Wollen wir nicht über Voguing sprechen?
Willst du über Voguing sprechen?
Um ehrlich zu
If you ask me like this.
Also ich will jetzt nicht so tun, als wäre Voguing nicht extrem wichtig für Ballroom. Deswegen, ja doch, let's do it. Like, außerdem haben wir den Begriff Voguing jetzt auch schon benutzt. Viele Leute können damit noch nicht was anfangen. So, wenn man ein Fremdwort oder ein Fachwort benutzt, dann sollte man es auch erklären. Voguing ist auch eine Kategorie im Ballroom, die auch wiederum unterteilt werden kann oder unterteilt wird, nicht nur werden kann, sondern auch unterteilt ist. Heutzutage sind am geläufigsten die Bezeichnungen Old Way, New Way und Vogue Femme. Old Way ist der erste Style in Voguing und der Begriff Voguing selbst kommt auch wirklich von dem Modemagazin Vogue. Man sagt eben, dass früher in den Clubs Menschen angefangen haben zu posen oder die Posen so nachzustellen aus den Modemagazinen. Und in Voguing geht es auch heute noch. Ist ein Element auf jeden Fall auch noch Posing in jeder Form von Voguing. Weil man sieht das vielleicht bei Old Way noch am ehesten, dass Posing da noch so viel Raum einnimmt. Und nach der Zeit wurde es halt immer rhythmischer, immer musikalischer, also immer fluider, immer mehr nicht nur von einer Pose zur nächsten Pose, sondern so, wie kann ich von einer Pose zur nächsten Pose kommen? Like, you know? Und unterschiedliche kulturelle Einflüsse in jedem Style of Vogue. Ja, New Way so als Abwandlung von Old Way, wo halt aber nochmal neue Elemente reingekommen sind und Vogue Femme dann halt die femininste Form des Voguings, die eben auch von den Femme Queens erfunden wurde. Also von Femme Queen ist der Begriff im Ballroom für Transfrauen, Frauen oder Women of Trans Experience. Deswegen hieß die Kategorie, oder sagt man manchmal auch jetzt, auch wenn andere nicht Femme Queens Vogue oder Vogue Femme machen, hieß das auch in langer Form Butch Queen Voguing like a Femme Queen. Aber man sagt halt Butch Queen Vogue Femme, aber actually it's Butch Queen Voguing like a Femme Queen, because they all wanted to move like the Femme Queens. Like, you know, the Femme Queens did it. Yeah, watch some clips. Ich kann das jetzt hier theoretisch erklären. So, wir haben diese fünf Elemente. Wir haben Duckwalk, wir haben Catwalk, wir haben Hands Performance, wir haben Spin and Dip. And we got Floorwork. So, aber like, look it up if you wanna know.
Yes, das kommt in die Shownotes.
Yes,
danke fürs so ein bisschen reinholen und Kategorien erklären. Ich habe mich gefragt, du hast bei einer Kategorie auch voll erzählt, dass es so sehr auch historisch mit so diesem so being able to survive, also Überleben in der Gesellschaft zusammenhängt. Und du hast am Anfang auch erzählt, ah, Houses auch als so Zufluchtsort und als so Ersatzfamilie oder als irgendwie ein Ort, an dem auch so füreinander Sorge getragen wird. Und wir haben uns ein bisschen auch gefragt, ah, wie spiegeln sich diese Themen, die historisch auch Houses und der Ballroom-Community zusammenhängen, wie so erstmal Wohnraum auch haben oder Jobs finden und andere so einfach Issues with being marginalized in society, also Probleme über auch Marginalisierung und Ausschluss in der Gesellschaft, ob die sich heute auch viel im Ballroom, würdest du sagen, widerspiegeln oder auch in Leipzig widerspiegeln?
Auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Ich kann das bestimmt für Leipzig am besten noch sagen oder am ehesten, weil ich würde sagen, dass sowas auch immer ein bisschen weniger offen ist. Also groß und offen im Ballroom ist halt die Zelebrierung und was halt auf Balls passiert, auf dem Floor. Und oft weiß man gar nicht eigentlich, wie prekär die Menschen da leben. Like, they look like a superstar on, like, on the floor, but then actually you hear that they struggle to like meet ends. Also, dass sie gar nicht, ihre Lebenshaltungskosten decken können. Ja, in Leipzig ist es jetzt auch nochmal ein besonderer Fall, weil die Community A ja auch relativ jung ist. Also ich würde sagen, so wie sie heute ist, existiert sie vielleicht gerade mal so seit 2023, also vielleicht gerade mal so knapp 3 Jahre. Und wir haben nicht wirklich, wir haben keine viele Houses in Leipzig. Also es gibt mittlerweile Leute, so Einzelpersonen, die in einem Haus sind, aber wir haben jetzt kein ganzes Haus, also so irgendwie mehrere Menschen, die jetzt alle in einem Haus sind in Leipzig. Das bedeutet, strukturell sind wir anders aufgestellt als jetzt traditionell Ballroom, was jetzt, wie ich gesagt habe, also in Houses strukturiert und organisiert wäre. Und in Leipzig sind wir dann manchmal auch so einfach am Spaßen, dass wir dann so sind, wir sind halt alle ein Haus, you know. Und was das bedeutet, ist halt, alle kennen sich mehr oder weniger und man bekommt dann eben doch auch mit, was bei anderen Leuten so läuft. Und also eigentlich kommt täglich oder jede Woche irgendwas Neues. Also wir haben eigentlich so einen großen Gruppenchat, wo auch einfach sehr viele Leute drin sind, über 100, die einfach irgendwie Interesse haben an Ballroom, aber trotzdem wird dann da auch immer regelmäßig reingeschrieben, so hey, ich habe gerade diese rassistische Gewalt auf der Straße erlebt oder in meiner WG oder an meinem Arbeitsplatz. Ich muss jetzt ganz schnell einen Job finden, sonst wird mein Visum nicht verlängert. Ich habe jetzt morgen einen Gerichtstermin, kann mich wer begleiten? Wo ist es sicher, zum Arzt zu gehen? Also es zeigt sich halt einfach wieder, wie halt in der Gesellschaft ja diese marginalisierten Gruppen nicht aufgefangen werden und dass wir uns gegenseitig halten müssen mit den Ressourcen, die wir haben. Also wir haben als Community ja auch immer wieder Veranstaltungen, wo wir zum Beispiel Geld sammeln. Also es gibt ja seit Jahren gibt es Veranstaltungen wie Karaoke for a Cause, wo dann so einmal im Monat ein Karaoke-Barabend gibt und die Einnahmen halt immer an einen bestimmten Zweck gespendet werden. Also häufig eben auch schon auch an eine Person, die zum Beispiel Geld braucht für ihre Transition, für irgendwie ihre Miete, die sie nicht stemmen kann, für beispielsweise auch Anwaltskosten im Asylverfahren, die nicht anders übernommen werden, also für alles Mögliche. Oder es gab auch noch Social Tuesday After Work, war eine Veranstaltungsreihe, wo eben auch immer die Eintrittsgelder gespendet wurden. Das sind dann eben so kleine Erleichterungen, die wir versuchen zu schaffen, so Microfunding. Das deckt halt leider immer noch nicht alles. Und was auch so jetzt, ja, Thema Care, wenn wir das uns anschauen, brauchen wir da auf jeden Fall auch nochmal bessere Strukturen. Also wenn man halt Glück hat, dann kümmert sich 1-2 Leute dann eben um einen Fall oder um einen Menschen. Aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn das noch auf mehr Schultern verteilt werden würde. Und wenn es irgendwie noch mit mehr Ressourcen passieren könnte, ist auch die Frage, wer traut sich überhaupt zu sagen, dass es einem gerade schlecht geht? Wer ist mit wem in welcher Beziehung? Und ja, wer bekommt das mit? Ich glaube, das ist also ja das Problem, was ich halt meinte. Es gibt einfach wenige wirklich irgendwie Institutionen, die sich mit diesen Themen befassen würden oder die auch sicher sind. Und dann halt gerade auch mit dieser Intersektion von nicht nur Migrant sein oder Migrantin sein oder nicht nur auch geflüchtet sein, sondern auch queer sein oder besonders auch trans sein. Und dann gibt es halt vielleicht irgendwie Beratungsstellen, die sich mit Migration beschäftigen oder es gibt Beratungsstellen, die sich mit Transsein beschäftigen, aber es gibt sehr wenig Angebote, die dann für queere Transgeflüchtete was machen zum Beispiel. Da sehe ich Ballroom halt auch als wichtiger Raum, auch wenn der eigentlich primär kein politischer Raum ist, ist es halt der einzige regelmäßige Space in Leipzig, den ich kenne für queere, rassifizierte Menschen und queere, migrantische Menschen oder migrantifizierte Menschen. Ehrlich zu sein, auch wirklich so das, was mich an Ballroom primär angesprochen hat, weil als ich noch so babyqueer war oder einfach auch nicht so sicher war in meiner eigenen Queerness, habe ich halt auch versucht, irgendwie Räume zu finden, in denen ich so anschließen kann. Und ich habe immer gemerkt, dass so the white German hood was not for me. Also ich habe mich in diesen queeren Räumen nicht gesehen gefühlt, nicht so gefühlt, als könnte ich irgendwie meine Erfahrungen teilen und die würden irgendwie auf Verständnis treffen. Und ich habe dann auch meine ganze Queerness hinterfragt und war so, vielleicht bin ich gar nicht queer, weil ich bin hier gar nicht so wie alle, die hier sind. Und dann war das schon krass. Also ich bin durch FutureV in Ballroom gekommen und das war ja auch ein extra Raum nur für queere BIPOC und vor allem queere Geflüchtete. Und dann war ich so, das ist das erste Mal, dass ich so an einem Tisch sitze mit so nur queeren BIPOC und wo ich so mich sehe als queere Person. Und das war schon ja, schön und auch sad, weil ich so war, okay, so, es war wirklich das, es war wirklich einfach, the whiteness was not clicking, ja.
Yes. Ballroom ist für dich so einer der wenigen Räume für queere, migrantisierte Personen oder auch BIPOC und rassifizierte Personen. Ich habe mich gefragt, was ist dein Take, woran liegt das, oder woran kann das liegen?
Also es mag vielleicht auch gar nicht der einzige Raum sein, aber es ist einer der einzigen oder wenigen Räume, die halt auch von queeren BIPOC und Migrantinnen für queere BIPOC und Migrantinnen sind. Also es mag dann vielleicht irgendwelche queere Vereine geben, die so sind, oh, let's do something for the refugees. Also lass uns irgendeinen Raum für Geflüchtete eröffnen, wo dann aber queere geflüchtete Personen selbst immer nur in einer ja, unteren Machtebene sind, also nicht bezahlt werden, die Konzepte nicht schreiben, kein wirkliches Mitgestaltungsrecht haben, sich vielleicht auch nicht sicher fühlen, weil Institution ist Institution und man weiß sich nicht sicher, was passiert mit mir in diesen Strukturen und dadurch dann ja teilweise ja auch die Menschen, die angesprochen werden sollen, gar nicht kommen möchten. Und woran das liegt, es gibt halt keine Zugänge, also so wann... Wo sieht man halt, also erst einmal so ganz, ganz pragmatisch gesehen, okay, man ist vielleicht noch gar nicht lange hier im Land, man spricht Deutsch gar nicht so gut, das ist ja schon mal ein ganz großer Ausschlusskriterium. Es wird gar nicht gesehen, dass es irgendwie eine wichtige Gruppe ist. Meines Wissens zum Beispiel hat Hannover tatsächlich, my hometown, die erste wirklich auch so kommunal geförderte Struktur für queere Geflüchtete, also quasi von Seiten der Stadt auch, wofür sich natürlich auch eine queere Person eingesetzt hat. Das war nicht deren Idee, auch wenn sie sich damit jetzt schmücken. Hatten die nicht von Anfang an zugesagt oder das toll gefunden. Das heißt, es ist immer nur aus dem Ehrenamt bzw. aus zivilgesellschaftlichen Strukturen, die einfach auch prekär aufgestellt sind, die keine sicheren Gelder haben. Das sehen wir jetzt auf der Rosalinde, die ja auch in Leipzig und mit in Sachsen, glaube ich, nur eine von zwei Institutionen war, die irgendwie auch Rechtsberatung gemacht haben für queere Geflüchtete. Ist jetzt einfach gestrichen worden, das Funding, obwohl die Lage immer noch akut ist. Es ist einfach erschreckend, also es werden Leute fallen gelassen, es hängen Leben da dran und staatliche Akteure sehen aber keine Notwendigkeit, das irgendwie weiterzuführen. Ja, es ist, die Liste ist endlos lang. Ich sollte eine Studie darüber machen, vielleicht gibt es die auch, wahrscheinlich nicht, weil Deutschland sich sehr schwer damit tut, irgendwie Race zu untersuchen. Also so, wir erheben gar nicht Race oft, so we don't have data. Wenn wir Data haben, es gab auch wiederum auch eine Umfrage an Rosalinde, also es wird dann auch wieder aus Zivilgesellschaft gemacht, erstmal zu checken, was passiert überhaupt, warum ist das so. wir alle wissen halt auch, was passiert. Also wenn ich sage, wir alle wissen, so, ich meine, ich habe halt meine Erfahrungen. Ich habe hier meine kleine eigene qualitative Studie gemacht, einfach durch die hunderte Menschen, mit denen ich rede. Aber es muss ja alles nochmal wissenschaftlich fundiert passieren, so the people actually believe you.
Du hast uns gerade schon ein bisschen mitgenommen und erzählt, wie die Ballroom-Community in Leipzig so, was so die Anfänge sind, wie sie so gewachsen ist. Und wir haben uns auch gefragt, Ballroom in Leipzig oder in Ostdeutschland auch versus Ballroom in Westdeutschland. Gibt es irgendwie so Unterschiede zwischen den verschiedenen Communities oder auch zwischen Städten und womit hängen die zusammen?
Also der erste große Unterschied oder das erste, was einem auffällt, ist, dass in Ostdeutschland gibt es eben nur einen Ort, an dem es eine Ballroom-Community gibt und das ist Leipzig. In westdeutschen Städten gibt es so viel gehäufter auch Communities, also auch irgendwie naheliegende Städte. Es gibt dann irgendwie Frankfurt und Mannheim und Stuttgart, also die ja alle sehr nah beieinander liegen und dann alle ihre eigene Community haben. Wenn du jetzt in Ostdeutschland bist, müsstest du halt nach Leipzig kommen oder eventuell Berlin und... Ja, das war es dann. Und auch die ältesten Communities, also es hat angefangen in NRW, ist dann ganz schnell nach Berlin gezogen. Hamburg war auch eine der ersten Städte. Heißt einfach, da bestehen die Strukturen einfach schon viel länger und es gibt mehr Menschen, mehr Ressourcen auch. Auch Stichpunkt Ressourcen ist auch die Frage, ich würde schon jetzt behaupten, ohne dass jetzt irgendwie eine krasse Analyse der Kulturbetriebe gemacht habe in der Stadt, dass es schon auch weniger so Kulturstätten gibt, wo man Ballroom irgendwie gut andocken könnte als in anderen Städten zum Beispiel. Es gibt in Ostdeutschland ja schon auch sehr alte migrantische Communities, aber trotzdem sind die irgendwie nicht so groß. Also es ist ja schon auch ein Phänomen, dass gerade auch nicht weiße Menschen dann aus Ostdeutschland wegziehen oder auch Hemmungen bestehen, erst einmal nach Ostdeutschland zu ziehen. Oder auch historisch gesehen, wenn man sich jetzt so die Geschichte der VertragsarbeiterInnen anschaut, die durften ja auch einfach nicht bleiben. Das heißt auch, das migrantische Leben, das ja auch hier schon stattgefunden hat, hat einfach keine Langfristigkeit in dem Sinne gehabt. Also einfach durch das Ende der DDR mussten dann Leute hier, also das Ende der DDR hat ja für viele auch bedeutet, einfach das Land verlassen zu müssen. Das ist nur einer der Gründe. Also es gab ja auch sehr viele andere Gründe, warum Leute deportiert wurden, basically. Und ja, aber auch so aus der, also selbst aus jetzt der Community selbst heraus bestehen auch Vorurteile gegenüber Ostdeutschland. Also wo ich mich dann auch so sehe, dass ich so Ostdeutschland verteidige oder verteidigen muss, wenn dann halt schon auch irgendwie sowas gesagt wird, wie ja, wir können ja jetzt nicht nach Leipzig auf den Ball gehen, weil da laufen ja überall Nazis auf der Straße rum und was sollen wir denn da machen? Und dann bin ich halt schon so, okay, es ist jetzt nicht so, dass du hier nicht leben kannst. Oder denke ich mir so, wir leben ja hier, wir existieren hier und ihr macht uns gerade total unsichtbar. Und dieses Unsichtbarmachen ist halt schon seit jeher passiert hier in Ostdeutschland. Also wo ich jetzt auch sage, es gibt sehr alte migrantische Communities und Familien, die in keine Ahnung welcher Generation hier leben. Aber das ist halt keine bekannte Narrativ, wenn es um Ostdeutschland geht. Also ich bin ja auch nicht ostdeutsch sozialisiert, bin ja auch erst seit 2019 hier in Leipzig. Also eine Stimme, die da sehr laut ist, die mir einfällt, ist so Katharina Wader, jetzt auch so schwarzer ostdeutschen Geschichte. Es gibt gerade auch ein sehr tolles Projekt von der ISD Thüringen, die auch so Archivarbeit machen zu schwarze deutsche Geschichte, schwarz-ostdeutsche Geschichte. Und da gibt es schon sehr viel zu entdecken. Ja, das heißt, was halt Ballroom da auch beeinflusst, ist eben dieses Unsichtbarsein oder dieses unsichtbar gemacht werden. Und auch halt schon auch dieses Struktur, Infrastruktur und auch wie viel Geld gibt es für Kultur an sich und dann auch nochmal, wie viel Geld gibt es für marginalisierte Identitäten oder für so Subkultur, für Counterculture. Zum Beispiel häufig werden so Strukturförderung irgendwie immer eher für den ländlichen Raum gegeben, weil dann eben gesagt wird, ja, in den Städten gibt es ja schon so viel, aber hier in Leipzig, so der, ich sag mal, einer der linksten Städte Sachsens, haben wir, wie gesagt, ja auch trotzdem kaum Angebote für queere, BIPOC und MigrantInnen. Dann fühle ich mich immer ein bisschen so, okay, ihr sagt, wir haben hier schon so viel, aber eigentlich fühlen wir uns nicht so, als wenn wir hier schon so viel haben. Aber so diese strukturelle Leerstelle wird nicht wiedergespiegelt in der Förderlandschaft.
Hast du das Gefühl, eigentlich eine Vision oder auch ein Ziel in so Ballroom-Communities ist auch so diese, genau, konkret so Andockung und irgendwie auch natürlich irgendwie auch Finanzen in die Community mit reinbringen. Hier in Leipzig fehlte auch voll was. War das mal besser vor ein paar Jahren? Ist da auch gerade so ein bisschen so die Kürzungspolitik, die gerade passiert, dass die nochmal auch ran, dass die Community betrifft auf eine Art und Weise?
Ja, sicherlich. Also wir haben ja schon auch einen Draht beispielsweise zur Rosalinde und da waren ja auch Leute in den Beratungsstrukturen drin. Ein anderer Space, der ja an der Stadt auch regelmäßig ist, ist der Quality Time Hangout, der auch montags in der Rosalinde stattfindet, schon seit ein paar Jahren. Und durch den Wegfall der Förderung bekommen zum Beispiel die Hosts keine Aufwandsentschädigung mehr. Und das sind ja auch alles ehrenamtliche, queere, geflüchtete, prekär lebende Menschen. Es war sehr wenig Aufwandsentschädigung, aber es war halt eine und die gibt es halt jetzt auch nicht mehr zum Beispiel. Wir suchen aktuell ja auch nach einem Raum für unser monatliches Event, für die FFS. Also FFS steht für Friday Functions und ist auch so ein bisschen so ein Wortspiel für die Operation FFS, also Facial Feminization Surgery, also eine gängige Operation für transfeminine Personen. Da haben wir eben auch die Kooperation beenden müssen mit dem vorigen Kulturbetrieb, weil das sich für die nicht rentiert haben soll. Das heißt, auch da spielen Finanzen ja eine Rolle. Ja, die Frage ist ja auch wirklich, ja, schon auch dadurch, dass wir hier in Deutschland Kultur ja auch sehr viel eben über Öffentlichkeit, also öffentliche Gelder gefördert wird oder vielleicht schon auch mal privat irgendwie Fundings oder aus der Privatwirtschaft, sind wir natürlich auch betroffen davon, von dieser Lage. Ich muss halt dazu sagen, wir hatten natürlich nie wirklich große Förderung, deswegen you cannot lose something you never had. Und auch privat, also jetzt, wenn man jetzt auf individueller Ebene schaut, ja natürlich, Leute verlieren Jobs, Leute also finden keine Jobs in der Stadt und ja, wen trifft das halt zuerst, wenn eine Wirtschaftslage schlecht ist? Migrantinnen, prekär beschäftigte Menschen, eben die Personen, die eben viel in Ballroom auch unterwegs sind. Und dann spürt man das halt schon, wenn halt immer mehr Leute am Struggeln sind, also immer mehr Leute irgendwie Schwierigkeiten haben, finanzielle oder sonstige Schwierigkeiten. Also sei es jetzt irgendwie eine Wohnung zu finden, in der Wohnung bleiben zu können, Mieten erhöhen sich. Asyl wird immer strenger, also wenn wir jetzt diese neuen Reformen auf Europaebene uns anschauen, die GEAS heißt das, oder? GEAS-Reform, merkt man dann halt auch, wenn dann halt auf einmal der Aufenthalt unsicherer wird und Leute immer mehr sich Sorgen machen, ob sie nächstes Jahr noch hier sein können, globalpolitisch, was alles passiert, also die Stimmung ist auf jeden Fall schlecht.
Ja.
Wie kann Support stattfinden? Wie kann so sich gegenseitig gestärkt werden, aber wie kann auch so Stärkung von außen kommen? Jetzt auch spezifisch aus so links vermeintlich progressiven Räumen in Leipzig oder auch in Sachsen. Und ob es da, ja, ob das ein Thema ist, auch innerhalb der Community, da mehr Support zu bekommen, aber sich auch vielleicht gegenseitig zu supporten, was ja auch gesagt ist, zum Teil herausfordernd ist, so Care-Strukturen zu stärken in der Community selbst. Und how do you support each other in this?
Wir bekommen ja immer wieder auch Anfragen so als Community. Großer Punkt dabei ist immer die Fremdbestimmung, die da immer zu lesen ist. Also wir bekommen sehr oft irgendwelche Anfragen, dass wir irgendwo performen sollen, unentgeltlich, dass wir für irgendwelche Bachelorarbeiten kommen sollen, um da irgendwas zu reden oder irgendwie zu modeln. Wir bekommen Anfragen, ja, irgendwas zu kuratieren, was ja auch schon mal erstmal das schon mal nicer ist, aber das dann auch irgendwie unentgeltlich. Wir bekommen Anfragen für irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten, ob wir da irgendwas reden können. Also das sind immer so sehr anmaßende Sachen, also so, wo irgendwie nie was zurückkommt und immer irgendwas von uns gewollt wird. Oder wir sehen irgendwie, dass dann irgendwelche Theaterstücke stattfinden, die sich an Ballroom bedienen, künstlerisch, aber halt von Leuten außerhalb von Ballroom passieren. Und dann ist es irgendwie so, ja, kommt mal mit eurer Community und schaut euch das an. Und wir sind so, warum? Like, what do you mean? Offensive. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, Leute verstehen noch nicht so ganz, was Solidarität bedeutet. Ist ja häufig auch so ein Problem von Fremdbestimmung, von irgendwie, dass jemand von außen kommt und jetzt so irgendwie sich denkt, wie, ich kann jetzt eure Probleme auch lösen oder ich bin jetzt so nett und lade euch ein zu meinem Theaterstück oder sowas, aber ihr müsst ja trotzdem die Karten kaufen. So,
Like for real?
Ja. Yes. Sie sind so, ja, wir wollen halt das passende Publikum da haben.
Aber ihr sollt es kaufen.
Ja.
Keine Gästeliste?
Nein.
Okay, well.
Also das war jetzt vor kurzem, das passiert, ja. Das heißt, es ist immer wieder, es werden, wir werden also kriegt irgendwie eine Anfrage oder halt meistens irgendwie über so unsere Mail oder diese True Colors Mail oder irgendwie oder Instagram. Dann wird das bei uns in der internen irgendwie Gruppe geteilt. Dann beginnt der Rant und Leute sind so, the fuck is this, the fuck is this, the fuck is this. Ja, wir wären sehr dankbar, wenn das aufhört. Das wäre schon eine Hilfe. To stop it.
The bar is low, the bar is low.
Also ein sehr großer Punkt ist wirklich oft Räume. Also uns fehlen oft Räume, um einfach auch uns gegenseitig zu treffen oder eben auch um Veranstaltungen zu machen. Aber auch da ist es schwierig, weil immer, okay, uns wird vielleicht ein Raum angeboten, dann erstmal unter welchen Konditionen. Und selbst wenn es irgendwie gratis ist, dann ist es so, okay, dann müssten wir uns aber trotzdem irgendwo emotional oder sonst wie auseinandersetzen mit dann vielleicht einer Struktur, die eben nicht rassismussensibel ist, die nicht queersensibel ist, wo wir dann irgendwie auch Bildungsarbeit, emotionale Arbeit reinlegen müssen, wo eine Machthierarchie da ist. Also am liebsten wäre uns halt einfach Selbstbestimmung und halt wirklich eigene Ressourcen zu haben. Also irgendwie einen eigenen Proberaum, let's say, eine eigene Musikanlage, dass wir nicht irgendwo uns im Club irgendwas leihen müssen oder irgendwie regelmäßig Geld zahlen müssen. Ja, und das fehlt es in Ostdeutschland, glaube ich, allgemein auch so, wirklich Selbstorganisationen von und für MigrantInnen überhaupt schon und dann nochmal für irgendwie queere MigrantInnen und BIPOC, rassifizierte Menschen. Okay, was ist der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen? Es ist nicht so, als gäbe es hier keine MigrantInnen oder keine rassifizierten BIPOC, aber die Organisationsstrukturen sind auf jeden Fall andere. Es ist weniger, wie sagt man das, angestammt, nicht so alt, es ist nicht so institutionalisiert, nicht so fest. Auf jeden Fall einfach prekärer. So ist das bei Ballroom sowieso auch immer der Fall, aber gerade bei uns dann auch. Wir sind auch vergleichsweise eine sehr junge Community. Wir haben jetzt nicht wirklich so ältere Menschen, die vielleicht auch einfach so schon mehr Stabilität hätten. Privat, like wenn wir irgendwas veranstalten, wir haben nicht mal ein Auto, ist immer schon die Frage, okay, wie kriegen wir ein Auto her, um irgendwie den Tanzboden zu transportieren? Also, like, if you have a car, come by, drop by, das wäre schon nice.
Yes, spaces, car. Notiert.
Ja, money. Also was ich sagen möchte ist, wenn es halt schon Angebote gibt, dann halt nicht irgendwie krass Dankbarkeit oder eine Gegenleistung erwarten, sondern das halt auch als Umverteilung zu verstehen. Weil was hast du gemacht, dass du das verdienst? Okay, du hast das geerbt. Du bist Nachfahre von Looting und von Murder, also von Kolonialismus. So, warum hast du das verdient? So, warum haben wir das nicht verdient? Warum denkst du, dass wir jetzt Dankbarkeit zeigen müssen, dass wir einfach leben dürfen? Like, ich möchte jetzt nicht undankbar, also es klingt jetzt bestimmt sehr undankbar, wenn ich jetzt sowas sage, wie erwartet keine Dankbarkeit von uns, aber dadurch entsteht ja diese Machthierarchie auch. Also, dass eine Seite hat Ressourcen, hat Zugänge, die andere nicht, dann ist die andere Seite so, oh, ich bin jetzt so nett und gebe dir das, aber dafür will ich etwas zurückhaben. Warum? Nein, das ist eine Umverteilung. Das heißt, ihr teilt das, weil wir das nicht haben. Like, warum sollen wir dann noch mal was zurückgeben? You know? It's not a trade-off.
Du hast ja gerade erzählt, eigentlich was ihr so braucht oder was es so bräuchte, um in Leipzig auch die Community zu stärken oder genau, einfach mehr Zugang zu Ressourcen zu haben. Wie können denn Leute so die Community kennenlernen oder genau, was für Events gibt es gerade? Wo ist die Community so nach außen sichtbar?
Also das ist jetzt nicht nach außen, aber wenn ihr jetzt uns kennenlernen möchtet oder wo wir auf jeden Fall regelmäßig sind, ist das Heizhaus. Ja, auch schon sehr lange Kooperation oder sehr lange schon Begegnungsort für Ballroom in Leipzig. Da gibt es immer mittwochs von so 18 bis 21 Uhr eine Session, also offen für alle möglichen Kategorien und auch für alle Menschen, die kommen wollen. Es ist kostenfrei, beziehungsweise es kann auch gerne eine Spende einfach für die Community-Kasse, für die Ballroom-Kasse dagelassen werden. Es ist eben keine angeleitete Class, also es ist mehr nach dem Prinzip Each One, Teach One und Come As You Are. Also es soll heißen, Menschen trainieren eigentlich auch so für sich selbst, also wissen schon so ein bisschen, was sie machen möchten. Man kann sich eben auch gegenseitig fragen, wie man das oder das gut machen kann oder ob man sich gegenseitig halt irgendwie mal filmt oder sonstiges. Aber es ist jetzt keine Top-Down, eine Person steht vorne und erklärt und alle anderen machen nach. Sehr interaktiv, aber es ist schon auch all levels welcome, zumindest wenn man darauf auch Lust hat, sich auszuprobieren, alleine oder eben auch sich traut, ihn zu fragen, kannst du mal erklären, was das ist, kannst du mal mir das zeigen. Genau. Also es gibt jetzt keine Classes regelmäßig. Also ihr könnt immer bei True Colors, momentan ist der Instagram auch noch, ja, True Colors mit 7 Unterstrichen, Colors mit OU. Da wird auch mal gepostet, wenn es Workshops gibt. Ich bin gerade noch in der Planung für ein paar Workshops im Juli und August. Die sollen im Rahmen der BBB-Training stattfinden. Das ist ein Training, was ich 2-mal im Monat hoste, samstags. Also BBB steht auch für Bi-Weekly BIPOC Ballroom Training. So, BBB. And the 1B ist BIPOC. So, der Raum ist offen für Black, Indigenous, People of Color. Es ist ein Überbegriff, der einfach sehr geläufig ist, auch in Deutschland, auch wenn er aus den USA kommt. Damit sind eben Menschen gemeint, die von Rassismus betroffen sind, die irgendwie Rassifizierung erleben. Also auf jeden Fall bei Instagram müsst ihr mal schauen. Es passieren vielleicht auch mal so Screenings. Wenn wir dann auch einen neuen Veranstaltungsort haben, passiert die FFS dann vielleicht auch mal wieder monatlich oder in sonstigen Abständen. Und es gibt auch donnerstags noch eine Session. Die ist, also eigentlich sind beide Sessions so offen für Kategorien, aller mögliche Kategorien, aber es ist schon ein bisschen so aufgeteilt, dass mittwochs halt mehr Vogue Femme, mehr irgendwie Femme Presenting generell ist. Und donnerstags ist gerade sehr Old Way-lastig. Maybe Runway. Vor allem All American Runway. Also schon irgendwie mehr Mass Presenting. Like, it just happened, you know, just happened. Cause, like, ich kann jetzt für mich selber sprechen. Am Mittwoch bin ich dann, ich bin, I'm not into the can't. Like, it's not my vibe, sorry. So deswegen bin ich dann meistens so, okay, ich gehe hier am Donnerstag. Yeah, because especially as a trans mask person, like, ballroom is very femme and sometimes I'm not feeling that. No shade. All hail to the femme queens and everything. No, for real. Oh, yeah.
Yes, und du hast Karaoke noch erwähnt.
Oh, ja. Naja, das ist halt leider auch eher in unregelmäßigen Abständen. Also wird, glaube ich, immer versucht, dass es so einmal im Monat im Pixie, ist es immer im Pixie stattfindet. Jetzt vielleicht auch noch ein bisschen häufiger, weil Karaoke ist jetzt auch ins Pixie gezogen, also in das andere Karaoke-Format. Müsst ihr leider auch einfach immer refresh on Instagram. Also immer schauen.
Wenn wir uns in einer Welt wieder treffen würden, in der Rassismus, Queerfeindlichkeit, Patriarchat und Kapitalismus nicht existieren und Care-Arbeit anerkannt, gut bezahlt und kollektiv getragen wird, wie würde dann dein Alltag aussehen? What would you do?
Ich glaube, mein Nervensystem wäre ein ganz anderes. Ich würde gut schlafen, ich würde gut essen, ich würde Kunst machen, ich würde ganz viel tanzen, ich würde ganz viel Freunde treffen. Mir würde es einfach besser oder vielleicht sogar gut gehen. Ja. Simple. Ja, ich habe das Gefühl, also meine Ballroom-Journey ist sehr davon geprägt, also halt auch so eine der ersten Personen zu sein oder schon auch die erste Person, erste Generation jetzt in so einer Orga-Rolle in Leipzig. Ich habe das ja auch einfach von mir aus gemacht. Ich habe halt immer den Fokus gehabt, eher so diese Räume zu kreieren, Menschen in ihrem Weg zu unterstützen oder erst mit auf den Ballroom-Weg zu bringen. So, dass ich halt gar nicht so wirklich Zeit hatte eigentlich, so meine eigene Kreativität wirklich reinzugehen. Und deswegen sehe ich halt schon so klar diese, wer übernimmt Care oder meine Care-Arbeit in Verbindung zu, meiner Selbstverwirklichung oder meiner kreativen Selbstverwirklichung hat auf jeden Fall, ein Abstrich, den ich da schon gemacht habe. Ja, überhaupt so zu sagen, ich mache jetzt Kunst, das ist irgendwie ist das für mich so ein Ding von so, okay, mir geht's gerade gut genug, ich bin nicht im Überlebensmodus, ich muss nicht hustlen, ich kann mich eigentlich so hinsetzen oder eben auch stehen, ich kann mich bewegen, ich bin irgendwie präsent in meinem Körper, ich kann spüren, ich muss nichts verdrängen, was gerade zu viel und zu schwer ist.
Also Als politisch aktive Menschen beschäftigt uns oft die Frage, wie wir mit Konflikten gut umgehen können und wie wir unsere Beziehungen so gestalten können, dass wir langfristig gemeinsam aktiv sein können. Zu diesen Themen arbeitet Dean Spade. Und was wir aus seiner Arbeit lernen und mitnehmen können, erfahrt ihr heute in der Vision.
Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft.
Ende Juli fand in Leipzig eine Veranstaltung statt, in der sich diesen Fragen und Themen gewidmet wurde. Dean Spade war zu Gast in Leipzig und Chris war auch da. Chris, wie war es? Magst du ein bisschen davon erzählen?
Ja, sehr gerne. Also Dean kam am 23. Juli zu Besuch. Er hat jetzt seit 2 Jahren so ein bisschen eine Tour gemacht. Eigentlich ist er in Seattle based in den USA. Und bei dem Workshop ging es vor allem um die Fragen, was ist eigentlich Mutual Aid, also gegenseitige Unterstützungsarbeit, und wie können wir Konflikte, die in dieser Arbeit auftauchen, gut navigieren? Und was braucht es dafür vielleicht auch an Tools? Also ich brenne ja schon seit mehreren Jahren auch für diese Frage von mehr Mutual Aid machen. Wir müssen uns irgendwie anders selbst organisieren und auch uns am Leben halten gemeinsam. Und ich glaube, Konflikte tauchen ja überall auf. Und ich fand in dem Workshop voll toll, wie es so sehr konkret wurde und er uns so ganz klare Fragen an die Hand gegeben hat oder auch Beispiele mitgegeben hat, wo ich so dachte, okay, damit können wir einfach arbeiten. Das ist jetzt irgendwie nicht Theorie und total abstrakt, sondern sehr konkret.
Also so ein kleines 101.
Ja, würde ich sagen. Und ich glaube vor allem, also genau, ich weiß nicht, ob ihr HörerInnen oder du, Cleo, ob ihr den Podcast auch kennt. Also Dean Spade hat ein Buch geschrieben, Love in a Fucked Up World, und auch dazu einen Podcast produziert, wo er immer wieder auch so kleine Snippets noch veröffentlicht. Und ich habe das Gefühl, das taucht daran auch voll auf. Dann geht es irgendwie um mal so das Thema Avoidance oder Resentment oder also so große Begriffe oder auch Emotionen. Und dann geht es da so ein bisschen rein. Wie können wir mit denen umgehen? Was zeigen die uns? Warum tauchen die auf?
Und war der Workshop eher darauf angelegt, dass wir uns selbst damit konfrontieren, welche Muster wir verkörpern und auch manchmal performen und wie wir einen besseren Umgang miteinander pflegen können? Oder war es auch sehr auf so einer kollektiven Strukturebene, wie können jetzt auch politische Gruppen sich organisieren und welche Rolle spielt dabei Mutual Aid und Care?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, beides. Ich finde, Dean hat sehr gut dargestellt, was auch der Unterschied ist zwischen Mutual Aid Arbeit und einfach andere Arbeit, die passiert. Er definiert Mutual Aid so, dass es darum geht, mit Mutual Aid Arbeit Leute zu mobilisieren, aber auch das Überleben zu sichern. Und das heißt, ein ganz wichtiger Teil von Mutual Aid Arbeit ist materieller Support dafür, dass wir die existierenden Systeme, die immer wieder auch wollen, dass Menschen nicht überleben, dass wir die quasi überleben und dass wir darin irgendwie ein Überleben schaffen. Und anderes zentrales Element von Mutual Aid Arbeit ist eine geteilte Analyse über die Grundursachen für die Krisen, in denen wir leben müssen oder in denen wir leben. Und konkret auch eine Analyse, die sagt, Systeme sind diejenigen, die wir dafür zur Rechenschaft ziehen müssen und die wir dafür nicht Leute, die gerade in Krisen stecken. Last but not least, Mutual Aid ist quasi auch eine Einladung, um gemeinsam aktiv zu werden. Und ich glaube, wir haben auch so vielen Sachen so reingetappt. Also wir haben jetzt nicht uns 3 Politgruppen noch genommen und auch durchgearbeitet, wie müssen wir uns anders organisieren, sondern eher so, es waren Impulse, was für Fragen können wir in unsere Gruppen mitnehmen und wie können wir die vielleicht diskutieren und damit auch unsere Beziehungen untereinander stärken. Deans Perspektive ist, dass wir schon klar als einzelne Person im Umgang mit uns selbst und Emotionen und der Welt ganz viel lernen können und das auf jeden Fall verändert, wie wir in Beziehung sein können. Ich glaube, Dean hat immer so eine Sache vor, oder hat auch immer gesagt, so, die Welt ist so am Brennen und die Beziehungen sind es, in denen wir weiter handlungsfähig bleiben können. Wenn wir nicht starke Beziehungen haben, dann, also so, das ist alles, was wir haben. We have each other. So, die reichen Leute haben Geld, die bauen sich Bunker, die preppen, die, genau, können zur Not zum Mond fliegen, so ungefähr. Aber so, was wir haben, sind Beziehungen und uns selber. Und ich glaube, ich würde deswegen sagen, es war auf so einer auch zum Teil individuellen Ebene von, was sind meine Umgänge mit bestimmten Emotionen, aber auch, wie können wir in Gruppen damit umgehen, damit nicht bestimmte vielleicht Stressreaktionen oder auch so Verlustängste oder andere Sachen Gruppen sprengen. Weil ich glaube, das meinte Dean, ist ganz oft der Fall. Einzelne Personen haben sehr starke emotionale Reaktionen auf Sachen und dann wird die Gruppe gesprengt. Die Gruppe zerstreut sich, die Gruppe löst sich auf und das führt nicht dazu, dass wir langfristig handlungsfähig bleiben.
Das Das war die dritte Folge der dritten Staffel, in der wir uns bei Danke für nichts mit Ballroom in Leipzig beschäftigt haben. Was ist dir gerade im Kopf geblieben, wenn du an das Gespräch zurückdenkst, Chris?
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass Ras so ganz konkret meinte, wenn ihr uns Interviewfragen schickt, no request without money. Also ganz konkret auch darauf zu gucken und den Finger da auch reinzulegen, zu sagen, weiße Personen, die marginalisierte Communities beforschen wollen und daraus selber so Kapital schlagen wollen, sag ich mal, wo ist das Geld?
Ja, ist auch voll bei mir hängen geblieben. Ich glaube, das zeigt auch so eine Problemlage. Generell, wenn es auch so um Wissens- und Erfahrungstransfer geht und es macht auch so die übergeordnete Frage auf, wie soll das vergütet werden, wie soll das Anerkennung finden und wie soll das gewertschätzt werden? Und in dem Fall, also was Ras jetzt erzählt hat, ich finde es so ein bisschen shocking, dass Leute das nicht auf dem Schirm haben oder nicht mitdenken oder davon ausgehen, dass jetzt unentgeltliche Arbeit geleistet werden kann, damit letztendlich Community-Erfahrungen ausgestellt werden können. Genau, also ob das in der Form von einer Publikation ist oder in einem Dasein, in welcher Form auch immer. Genau, das fand ich auf jeden Fall sehr kritisch. Kritisch fand ich auch nochmal zu merken, in Leipzig gibt es die einzige Ballroom-Community in Ostdeutschland. Ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich es vorher nicht gewusst. Also einfach die Wahrnehmung nochmal zu schärfen. Es gibt in Westdeutschland ganz andere Verankerungen und auch Vernetzungen möglicherweise von Communities. Und dass deswegen gerade eine Unterstützung vielleicht sinnvoll sein könnte von der lokalen Community in Leipzig. Und ich glaube, Ras hat uns sehr gute Infos auf den Weg gegeben können, was gebraucht wird, was nicht gebraucht wird und wie unterstützt werden kann.
Stichwort Räume.
Stichwort Räume, Stichwort Auto.
Stichwort Geld.
Stichwort Geld. Ich fand es auch nochmal sehr beeindruckend, auch nochmal Ras persönliche Geschichte und Bezug zu Ballroom zu hören und auch zu merken, okay, da ist eine Person, wo gemeinsam mit anderen Personen etwas geschaffen hat, was es vorher in Leipzig nicht gab. Und da habe ich ganz große Wertschätzung für. Und es ist ganz viel in den letzten Jahren passiert, obwohl es sehr große Herausforderungen gab von Lockdowns und so weiter und so fort, die auch Prozesse nochmal verlangsamt haben. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, genau, und habe da große Wertschätzung für, was alles schon erreicht wurde. Und es gibt immer mal wieder Steine, die in den Weg geräumt werden. Und ich habe das Gefühl, die Leute bleiben dran, die Community bleibt dran. Und das finde ich ganz toll.
Ihr findet Danke für nichts auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org und per RSS-Link auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, macht's gut.
Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Unterstützt von Radio Blau. Und gefördert durch die Anstiftung, die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, die Otto-Brenner-Stiftung.